HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Ich glaube an Jesus Christus.
Die Auferstehung ist ein absolut zentraler Bestandteil unseres christlichen Glaubens. Ich wüsste nicht, woher ich Hoffnung hätte, wenn ich nicht an die Auferstehung glauben würde.
Aufgefahren in den Himmel. Ich glaube an den Heiligen Geist.
Ich glaube, dass Jesus wirklich leiblich auferstanden ist.
Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Die Bischöfe Heinrich Bedford Strom und Ralf Meister sind fest überzeugt, Jesus ist auferstanden und auch die Toten werden einst auferstehen. Doch anders als die Oberhirten ist das Kirchenvolk geplagt von Glaubenszweifeln.
Man muss festhalten, das ist ja zum einen ein ganz zentraler Aspekt des christlichen Glaubens, die Auferstehung. Aber unter den Evangelischen zum Beispiel glaubt nur die Hälfte an diese Auferstehung.
Petra Angela Ahrens arbeitet als Religionssoziologin im Sozialwissenschaftlichen Institut der Evangelischen Kirche in Deutschland. Die Befragungen der Mitgliedschaft haben ergeben, dass die Skepsis unter den Protestanten wächst.
Der Glaube an die eigene Auferstehung sinkt gerade in der älteren Generation. Das ist ein ganz wichtiges Ergebnis. Ich weiß nicht, einige Menschen kennen vielleicht noch diesen Spruch, mit dem Alter kommt der Psalter. Und das hängt schon auch mit dem Glauben an die eigene Auferstehung zusammen, weil die Begründung dafür ja wäre, damit, dass das Lebensende näher rückt, wird diese Hoffnung wieder wichtiger. Und wenn wir in verschiedene empirische Untersuchungen gucken, stellen wir genau das eben nicht fest.
In der älteren Generation sind es nur 40% der evangelischen Kirchenmitglieder, die an ein Leben im Jenseits glauben. Die alten Glaubensgewissheiten sind verloren gegangen.
Es gibt keine Alternativen, die diese Stelle besetzen. Und die Sicherheit daran, dass es auf welche Art auch immer weitergeht, nach dem eigenen Tod, sinkt eben gerade bei den Ältesten.
Imagine there's no heaven above us, only sky.
Und man merkt das auch deutlich, besonders wichtig ist da ja auch die sogenannte 68er-Generation, die sehr viel in Zweifel gezogen hat. Bei den Jüngeren kommen auch eher alternative Interpretationen ins Spiel. Wir sehen bei entsprechenden Fragen zum Glauben an Reinkarnation und anderes, dass das bei den Jüngeren einen deutlich höheren Zuspruch erfährt als bei den Älteren.
Patrick Becker ist katholischer Fundamentaltheologe an der Universität Aachen. Er erklärt sich den abnehmenden Jenseitsglauben so.
Die Fähigkeit des Menschen, hier im Diesseits unser Leben zu verlängern, schöner zu gestalten, angenehmer zu machen, dass das eben immer dazu geführt hat, dass wir jetzt die Sehnsucht nach dem Jenseits und das Diesseits verlagern. Also anstelle uns mit einem besseren Jenseits vertrösten zu lassen, negativ formuliert, eben davon ausgehen, nein, wir nehmen das jetzt alles selbst in die Hand. Wir hoffen nicht auf einen Gott, auf ein Eingreifen, auf Barmherzigkeit, sondern wir glauben, dass wir Menschen das jetzt hier selber in die Hand nehmen können und gestalten können.
Und nun kommt noch der renommierte Historiker Johannes Fried und erklärt, Jesus ist nicht am Kreuz gestorben. Er hat die Folterung überlebt, er ist nicht auferstanden. Das sind die Thesen, die Johannes Fried in seinem Buch »Kein Tod auf Golgatha« ausbreitet. Der emeritierte Professor für mittelalterliche Geschichte an der Universität Frankfurt blickt medizinisch auf den am Kreuz gefolterten Jesus. Der Gekreuzigte hat gebrochene Rippen, innere Verletzungen, Blut und Wundwasser sammeln sich in der Lunge. Doch Jesus stirbt nicht, er fällt, so die Kernthese von Johannes Fried, in eine Kohlendioxidnarkose, droht aber zu ersticken.
Heute geschieht diese Abhilfe durch Kanüle legen. Schon auf der Autobahn sind die Mediziner, die Unfallbetreuer sofort dabei, haben die entsprechenden Geräte, dass der Mensch nicht erstickt. Damals waren diese Möglichkeiten nicht bekannt und der Erstickungstod drohte also einem Menschen, der mit einem Pleuraerguss belastet wurde.
Im Johannesevangelium ist zu lesen,
als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, stieß einer der Soldaten mit einer Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus.
Der Lanzenstich hat Blut und Wasser austreten lassen. Ein Mensch kann aber nur so lange bluten, solange das Herz schlägt. Das heißt, solange er lebt. Der Austritt von Blut beweist, dass der Mensch am Kreuz noch lebte.
Der Historiker argumentiert vor allem auf der Grundlage des Johannesevangeliums.
Johannes ist der einzige, der als Augenzeuge unter dem Kreuz stand. Keiner der Jünger war dabei. Alle sind geflohen.
Auch der Göttinger Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann geht davon aus, dass in das Johannesevangelium, das jüngste der Evangelien, Augenzeugenberichte mit eingeflossen sind. Doch insgesamt sei das Johannesevangelium sehr stark theologisch gefärbt.
Das eigentliche Problem ist, dass er einen hochsymbolisch aufgeladenen Aspekt oder Teil der Passionsgeschichte des Johannesevangeliums als medizinischen Tatsachenbericht liest und daraus weitgehende Konsequenzen ableitet.
So seien vor allem Blut und Wasser symbolisch und theologisch zu verstehen, meint Kaufmann.
Das ist im Prinzip die Begründung der kirchlichen Sakramente, Taufe und Abendmahl in der Passionsüberlieferung. Das ist eine einzigartige Pointe im Johannesevangelium. Die als historische Tatsache zu lesen, ist einigermaßen abenteuerlich.
Johannes Fried baut eine Hypothese auf die andere. Jesus habe die Kreuzigung überlebt und sei dann gesund gepflegt worden. Von Josef von Arimathia und Nikodemus, zwei reichen Pharisäern, die bei Johannes erwähnt werden.
Nikodemus kam mit, so heißt es, 100 Pfund Myrrhe und Aloe. Das ist eine Kostbarkeit sondergleichen. Das ist vor allen Dingen ein Heilmittel. Aloe halt schützt die Haut, aber das andere ist eine medizinisch wirksame Tinktur. Und man muss davon ausgehen, dass die Speerwunde entsprechend geschlossen haben.
Dass die Jünger und die Frauen das Grab am Ostermorgen leer fanden, ist für Johannes Fried natürlich nur logisch. Mit der Erzählung von der Auferstehung sollte eine falsche Fährte gelegt werden.
Sie müssen sich klar machen, Jesus war zum Tod verurteilt und hat die Kreuzigung überlebt. Also muss er geschützt werden. Die beiden, die ihn schützen, sind genauso gefährdet, weil sie einen zum Tod verurteilten nicht dem Richter übergeben, sondern weiterleben lassen. Das heißt, sie müssen sich genauso verstecken und verbergen. Und diese Behauptung mit der Auferstehung ist eine Schutzbehauptung, die tatsächlich in der damaligen Zeit gar nicht so unwahrscheinlich klingt.
Fried spinnt den Faden weiter. Jesus könnte über den Jordan geflohen sein, ins heutige Jordanien, später eventuell nach Ägypten, vielleicht sei er sogar nach Jerusalem zurückgekehrt.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.
Sollten die Thesen und Hypothesen von Johannes Fried stimmen, müsste man das Glaubensbekenntnis umschreiben.
Gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten.
Kein Wunder, dass der evangelische Theologe und Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann wenig von der Friedschen Argumentation hält.
Auf einem hypothetischen Steinchen wird das nächste gesetzt. Dann ist Jesus der Scheintote, dann ist er als Gärtner geflohen, dann taucht er in Pella auf. All das sind derartig aufeinander geschachtelte hypothetische Konstruktion, dass ich das nicht für seriös halte.
Johannes Fried ahnte, worauf er sich eingelassen hat. Im Vorwort seines Buches schreibt er, diese hypothesenreiche historische Abhandlung werde ihm endlosen Widerspruch und Feindschaften einbringen. Und, etwas pathetisch fügt er an, die Suche nach Wahrheit ist immer gefährlich. Die Wahrheit wird man rund 2000 Jahre nach der Kreuzigung wohl nicht mehr herausfinden können. Aber die These vom Überleben am Kreuz steht dem Wunder der Auferstehung entgegen.
Ich habe nur den Verlust von Kreuzestod und Auferstehung, aber es bleibt an der Lehre des Jesus von Nazareth, geht nichts verloren. Die bleibt völlig erhalten, denn er selbst hat zu keiner Zeit auf Tod und Auferstehung verwiesen.
Ebenfalls eine umstrittene These. Vor allem ohne Kreuzestod und Auferstehung, was bleibt dann noch von Christus, vom Christentum?
Also die Auferstehung, das ist die Sinnperspektive für all die Predigt, für auch die Moral, die Jesus verkündet.
Sagt der katholische Fundamentaltheologe Patrick Becker.
Also die Botschaft ist nicht nur, der Mensch soll gut leben, sondern die Botschaft ist, dass es ein Mehr als das gibt, was alles hier innerweltlich ausmacht. Also ich habe den Auftrag, moralisch gut zu agieren, aber ich darf darauf vertrauen, dass ich nicht alles können muss, dass ich nicht alles leisten muss, dass ich auch nicht alles erfahren muss. Auch das ist übrigens eine interessante Botschaft für unsere heutige Zeit.
Dieses Vertrauen kennen auch Anne und Nikolaus Schneider. Sie haben ihre Tochter Maike verloren. Der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD und seine Frau sind sich sicher, es gibt Hoffnung, es gibt so etwas wie ewiges Leben.
Wenn ich an uns persönlich denke, war das natürlich dann auch eine Kraft, die mir geholfen hat, mit Maikes Sterben umzugehen, weil Maike mit 22 Jahren, als sie an Leukämie starb, sie wollte noch so viel mehr. Das haben wir also schon so ein bisschen als gewaltsames Ende empfunden. Und da war einfach die Hoffnung oder die Zuversicht, dass das irdische Leben eingebettet ist in einen größeren Zusammenhang, dass sie eben nicht nur Würmerfutter wird oder nicht irgendwie aufgeht in den Kreislauf der Natur. Das war mir schon wichtig und tröstlich.
Die Perspektive der Auferstehung gibt Kraft für das Leben hier. Und sie gibt Kraft für eine Lebensorientierung, schon auf dieser Welt, die eben nicht einfach alles hinnimmt, sondern die danach fragt, was dem Leben dient.
Maike Schneider hat Religionspädagogik studiert und war ein sehr gläubiger Mensch, sagt ihre Mutter.
Das war dann auch praktisch ja bis zu ihrem letzten bewussten Tag so, dass sie aber die Erfahrung gemacht hat, dass die Hoffnung und der Glaube, dass der Tod nicht das absolute Ende ist, ihr den Abschied nicht leicht gemacht hat vom Leben.
Maike hatte sich 2 Jahre lang mit der Leukämie gequält. Hoffnungen auf eine Heilung folgten immer wieder furchtbare Rückschläge. In ihren letzten Tagen fragte sie ein frommer Freund:
Warum kannst du nicht loslassen? Warum kannst du nicht einfach sagen, dann ich freue mich, dann, dass das hier zu Ende ist und aufs Leben von Gott? Aber da war bei ihr das doch, dass sie sagt, nein, ich will noch so viel hier auf dieser Erde. Und wie auch immer das Leben dann bei Gott aussieht, das wissen wir ja nicht. Das ist also schon ja so ein Abschied ins Ungewisse rein, selbst wenn man sagt, ich glaube, dass ich da abgeholt werde.
Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag.
Anne Schneider erzählt, dass sie mit ihrer Tochter oft das Bonhoeffer-Lied von guten Mächten gesungen habe. Allerdings nicht die 3. Strophe, in der es heißt:
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern?
Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, so nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand.
Ich glaube, dass Bonhoeffer aus einer Tradition stammt, wo Männer tapfer zu sein haben. Und dann eben auch, man trägt das tapfer, mannhaft, wenn man so will, das auch aufs Gottesbild transportiert haben. Dass man dann eben die Ehrfurcht vor Gott so ausdrückt, dass man dann auch noch Danke sagt, wenn sowas Schweres kommt.
Für Anne Schneider und ihre Tochter Maike war das eine sehr befremdliche Vorstellung. Hilfreicher waren da die Bibelpassagen über das Leiden und Sterben Jesu.
Das hat uns ja total getröstet, Maike und mich, dass eben ja auch Jesus Gethsemane nicht gebetet hat, Gott danke, dass ich jetzt endlich sterben darf und wieder ins Himmelreich komme, sondern dass er auch gezittert hat und Blut und Wasser geschwitzt hat. Und dass wir dachten, wenn sogar Jesus diese Angst vor dem Sterben hatte, dann gibt uns das eben auch eine große Freiheit, so zu zittern und zu zagen.
Bei Anne Schneider wurde vor 5 Jahren Krebs diagnostiziert. Anders als bei ihrer Tochter habe bei ihr die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod nicht so eine große Rolle gespielt.
Bei mir ist das jetzt, denke ich, schon eine andere Nummer, als ich jetzt mich so ein bisschen mehr mit meinem Sterben auseinandergesetzt habe bei der Krebsdiagnose. Finde ich, wenn das Leben so rund ist und so erfüllt ist, dann kann ich das so nachvollziehen, dass es Theologen gibt, die einfach sagen, sie brauchen nicht die Hoffnung auf ein individuelles Weiterleben nach der Auferstehung. Weil man dann irgendwie doch so viel Dankbarkeit hat für die Fülle des Lebens.
Theologen wie der vor 2 Jahren verstorbene Schweizer Kurt Marti, der folgendes Gedicht schrieb:
Ihr fragt, wie ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, wann ist die Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt's eine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ihr fragt, gibt's keine Auferstehung der Toten? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, wonach ihr nicht fragt. Die Auferstehung derer, die leben, ich weiß nur, wozu er uns ruft. Zur Auferstehung, heute und jetzt.
Zunächst will ich deutlich machen, dass es sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament um diese Welt geht und nicht ums Jenseits. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, dann hofft er darauf, dass dank des Eingreifen Gottes sich unsere Welt hier und heute verändern wird.
Der katholische Theologe Andreas Benk betont mit Verweis auf Dietrich Bonhoeffer die Orientierung des christlichen Glaubens auf das Diesseits.
Der Glaube Jesu war kein Jenseitsglaube. Und darum denke ich, kann man auch Jesus nachfolgen, ohne an ein Jenseits zu glauben.
Vater unser im Himmel.
Die Bitte von Jesus heißt ja auch nicht im Vater unser, bitte versetze uns in dein Reich, sondern
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden.
Dein Reich komme, hierher, bald, jetzt.
Der katholische Theologe macht die Kirchen dafür verantwortlich, dass die Kernbotschaft Christi verwässert wurde.
Christlicher Glaube hat sich über die Jahrhunderte hin mehr und mehr zu einer Erlösungs- und Jenseitsreligion entwickelt. Erlösung von Schuld, von Sünden in einem besseren Jenseits. Das ist aber unbiblisch. In der Bibel geht es nicht um Erlösung vom hiesigen Jammertal. Es geht in der Bibel um reale Befreiungen untragbarer politischer und wirtschaftlicher Umstände.
Der Glaube an die Auferstehung der Toten, an die leibliche Auferstehung Jesu, ist für den Theologen nicht entscheidend.
Wenn Sie mich fragen, ob ich glaube, dass das Grab leer war, dann würde ich sagen, nee.
Auch der ehemalige Ratsvorsitzende der EKD, Nikolaus Schneider, betont die Diesseitsorientierung.
Der christliche Glaube will auch gelebt sein. Er ist nicht zuerst ein dogmatisches Gerüst, sondern er ist eine Lebenshaltung. Er will in Realität umgesetzt werden. Und ich habe große Achtung vor Menschen, von denen ich auch weiß, dass sie eher den Glauben ethisieren, die aber doch ein Glaubenszeugnis leben, vor dem ich alle Hochachtung habe.
Dagegen macht seine Frau Anne Schneider deutlich, Prediger und Seelsorger dürften die Auferstehung Jesu keinesfalls unterschlagen.
Weil ich wirklich denke, der christliche Glaube lebt von Ostern her, nicht von Karfreitag. Und einfach in Jesus nichts anderes zu sehen als einen, der hier auf der Erde doch ein paar ganz gute Ideen hatte und Mitmenschlichkeit gezeigt hat, würde ich einfach sagen, dann gibt Kirche sich auf und gibt Christentum sich auf.
Es gibt ein Leben nach dem Tod.
Der christliche Glaube ist mir Heimat. Und damit das Heimat sein kann, oder dürfen wir die Ränder nicht völlig ausfransen lassen, dann ist es eben keine bergende Heimathöhle mehr. Und für mich wäre es eigentlich ein Unding, wenn Pfarrer eben auf der Kanzel die Auferstehung als ja, Sahnebonbon oder so predigen oder sagen würden, das muss man nicht glauben.
Das Problem, die Auferstehung, ist für die meisten so surreal. Das Leiden Christi lässt sich mit der Folterung am Kreuz plastisch darstellen. Aber die Auferstehung?
Wir müssen lernen, indirekt zu denken. Wir müssen verstehen lernen, dass die Symbole, mit denen wir etwas von Auferstehung sagen wollen, etwas sind, wo es immer um das Undarstellbare geht.
Markus Zink ist der Kunstbeauftragte der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau.
Vieles ist undarstellbar. Zum Beispiel die Liebe. Ja, es gibt unendlich viele Gedichte und Bilder über Liebe, aber man kann sie nicht wirklich adäquat darstellen, man muss sie fühlen. So ist das mit Auferstehung auch.
Doch natürlich haben Künstler immer wieder versucht, die Auferstehung darzustellen.
In der romanischen Kunst vor rund 1000 Jahren sind die Kreuze gleichzeitig Auferstehungsbilder. Da hat Jesus am Kreuz eine Krone auf, wie ein König. Er steht aufrecht, hat offene Augen. Die Arme streckt er kraftvoll zur Seite, ganz lebendig. Kreuz und Auferstehung wurden also in einem gesehen.
Das ändert sich seit dem 13. Jahrhundert mit der Gotik.
Seitdem sehen wir dann Bilder, die früher undenkbar waren. Ja, an Ostern steigt Jesus aus einem Sarkophag und schwenkt ein Siegesfähnchen.
Zentral für das Auferstehungsbild auch vieler Künstler wurde der Isenheimer Altar, den Matthias Grünewald Anfang des 16. Jahrhunderts schuf.
Da ist Jesus zu einer Lichtgestalt geworden. Da sieht man ihn in einem so einem glühenden Lichtball, wie er zum Sternenhimmel raufschwebt. Und das wird ja nirgendwo in der Bibel erzählt. Aber dieses Gemälde war so überzeugend, dass es unglaublich viele Nachahmer gefunden hat. Mal wird Jesus mehr nackt, mal mehr bekleidet gemalt, mal mehr oder weniger leuchtend, aber immer ähneln sich die Bilder. Als Betrachter denke ich, wow, so hat das also ausgesehen. Aber wir sehen auf diesen Gemälden etwas, was man eigentlich gar nicht sehen kann.
Auch moderne Gemälde arbeiten vor allem mit dem Licht als einem Symbol der Auferstehung und des Jenseits.
So stelle ich es mir vor, endlich Freiheit und es blühen die Magnolien so rosa und weiß und überall Konfetti.
Die Berliner Sängerin Dota Kehr in ihrem Stück Überall Konfetti.
Keine Grenze, keine Kerzen, nur Konfetti.
Auch das ein Bild für das, was uns im Himmel erwartet.
Überall Konfetti. Im Himmel gibt's vielleicht keinen Gott, aber überall Konfetti.
Und sie selber singt in dem Song interessanterweise, ich weiß gar nicht so richtig, ob ich an Gott glauben soll oder kann, aber ich habe jedenfalls dieses Bild dafür, was mich im Himmel erwartet, alles Konfetti. Und das ist natürlich ein positiv besetztes Bild. Und das finde ich gerade stark, dass also im Ringen damit, ob ich glauben kann, im Ringen damit, ob es Gott gibt, ob es durch Gott symbolisiert, auch Hoffnung gibt über dieses Leben hinaus, jedenfalls positive Bilder entstehen. Das ist eine große Qualität von Kunst und eben auch die Qualität, nicht einfach nur apodiktisch bestimmte Dinge zu setzen, so ist es, sondern sich dem anzunähern, poetisch, musikalisch anzunähern. Und das finde ich jedenfalls großartig und das macht große Kunst aus und gute Popmusikkultur.
So stelle ich es mir vor und überall Konfetti.
Matthias Sural, der Kulturbeauftragte der Hannoverschen Landeskirche, nennt noch ein weiteres Beispiel aus der Popmusik. Eventually. Hau Gelb von der amerikanischen Rockband Giant Sand fasst seine Vorstellung vom Jenseits in dem Kunstwort Eventually zusammen.
Also eine wunderbare Kombination der beiden Wörter Heaven, bekanntlich ja der spirituelle Ausdruck für Himmel im Englischen, und eventually, also möglicherweise. Und genau dieser Titel sagt ja schon sehr viel aus. Also es könnte sein, dass es einen Himmel gibt. Ich bin nicht ganz sicher, aber wenn es ihn gibt, ist es jedenfalls ein grandioses Konzept.
In time itself is becoming elastic.
Also wenn die Zeit selber elastisch wird, sich vielleicht verflüchtigt, könnte man sagen, alles wird im Himmel sein, alles wird gut sein, alles wird wieder vorhanden sein. Und dann singt er weiter, so nah, wie ich mir das überhaupt vorstellen, wie ich es sagen kann, eventuell im Himmel. Die Dunkelheit, frei übersetzt, wird keine Rolle mehr spielen. Alles im Himmel, wir werden uns wiedersehen, eventually. Kann man es schöner sagen? Das Wort Auferstehung kommt nicht vor, aber genau so stelle ich mir Auferstehung vor. Ich finde, so kann man sie sich nur wünschen.
Eventuell im Himmel. Falls überhaupt, wie werden wir uns wiedersehen? Bis ins 20. Jahrhundert dominierte die Vorstellung von der Auferstehung des Fleisches. Dass heute nur ein Drittel der Deutschen an die Auferstehung der Toten glaubt, an das ewige Leben, dem liege vielleicht ein Missverständnis zugrunde, meint der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm.
Da steht nicht, dass da das Fleisch aufersteht, in dem Sinne, dass ein Mensch, der im Grab war, dann wieder so vor mir steht. Sondern da heißt es, wir werden alle verwandelt werden. Wir sterben mit einem fleischlichen Leib, wir werden auferstehen mit einem geistlichen Leib. Also das sind Formulierungen, die deutlich machen, dass bestimmte Vorstellungen von Auferstehung so überhaupt nicht gemeint sind und deswegen Menschen auch nicht denken müssen, wenn sie daran nicht glauben, dann sind sie keine richtigen Christen.
Und auch der katholische Fundamentaltheologe Patrick Becker weiß, wie schwierig im 21. Jahrhundert der Glaube an ein Leben danach geworden ist.
Es geht um Identität. Also wenn es Auferstehung gibt, dann muss irgendetwas von dem, was mich jetzt hier ausmacht, von meinen Beziehungen, auch von meiner Körperlichkeit, dann im Jenseits wiedergespiegelt werden. Das ist, glaube ich, die Pointe, die man so auch umfassen kann.
Aber was könnte diese Identität ausmachen?
Also das ist tatsächlich das große religiöse Problem hinter diesem Glauben, weil wir einerseits eben doch unser Ich behalten wollen. Ich glaube, das ist auch Teil der christlichen Antwort. Buddhisten würden das hier anders formulieren. Christinnen und Christen würden eben sagen, es ist schon ein Ich da, es ist auch mein Wille, meine Freiheit muss irgendwo dann in der Auferstehung im Jenseits gespiegelt sein. Also ich will ich bleiben, ich will mich nicht auflösen als ein Tropfen in ein Meer, aber gleichzeitig will ich auch nicht der Gebrechliche bleiben, der ich bin. Oder ich frage mich schon, bin ich jetzt dann der, wie ich vor 5 Jahren war oder als Fünfjähriger war oder der ich dann als 60-Jähriger sein werde? Also wer ist das Ich, das aufersteht? Das ist durchaus auch schwierig vorstellbar. Aber ich glaube, die Intuition, dass es ein Ich ist, dass es mich irgendwie gibt, als Summe meiner Beziehungen, Summe von all dem, was ich erfahren, erlebt habe, was mich ausgemacht hat in meinen Verschränkungen und Verwebungen mit anderen Menschen, mit der Welt, irgendwie das muss aufgehoben sein, dann im Jenseits in Gott. Das, glaube ich, wäre so die christliche Hoffnung.
Die Skepsis gegenüber den theologischen Vorgaben der Kirchen wächst. Das Unbehagen an einer Auferstehung ist groß. Das weiß auch der Ratsvorsitzende der EKD, Heinrich Bedford-Strohm.
Lasst uns mal die Frage stellen, wie wir als aufgeklärte Menschen von heute, die wir unseren Verstand an der Garderobe ja nicht abgeben, wenn wir unseren Glauben praktizieren, wie wir eigentlich mit diesem Thema Auferstehung heute umgehen können. Und da würde ich sagen, dass philosophisch, also von der Vernunft her, überhaupt kein Grund dafür spricht, zu sagen, sowas kann es gar nicht geben. Genauso wenig, wie ich es mit der Vernunft und philosophisch herleiten und beweisen kann, dass es das gibt. Es ist letztlich eine Frage des Vertrauens.